Heute spreche ich mit Lilly. Lilly erzählt, wie ihr Partner sie im Urlaub auf eine ganz bestimmte Liege am Pool gesetzt hat, die sie nicht verlassen durfte, damit er sie vom Fitnessstudio aus durch das Fenster im Blick behalten konnte. Wie er geweint hat, weil sie einmal abends mit einem Freund ins Kino gegangen ist und er dann keine 24 Stunden später mit seiner Ex im Bett war. Wie er ihr bei einer Trennung gesagt hat, er wisse genau, er werde es in 2 Wochen bereuen und sie dennoch verlassen hat. Und wie ihre Tochter ihr sagte, sie solle sich endlich trennen, weil der Typ einfach nichts taugt. Und wie sie sich jedes Mal übergeben musste, wenn er die Wohnung betrat. Das ist Teil 1 von 2 Folgen mit Lilly. Heute bei Narzissmus und toxische Beziehungen. Jetzt sprechen wir. Willkommen zu einer neuen Folge. Ich bin Jennifer und begleite Menschen auf ihrem Weg aus destruktiven Beziehungsmustern. In diesem Podcast teilen Betroffene ihre persönlichen Geschichten über toxische Beziehungen und nach jeder Erzählung ordne ich zentrale Muster und Dynamiken ein, damit auch diejenigen, die solche Erfahrungen nicht selbst gemacht haben, die Auswirkungen besser verstehen können. Dabei verbinde ich fachliche Expertise, wissenschaftliche Erkenntnisse und eigene Erfahrungen. Es ist mir ein Herzensanliegen, über die Dynamik toxischer Beziehungen aufzuklären und Betroffene zu unterstützen. In der letzten Folge habe ich euch gebeten, mir doch einmal in die Kommentare auf der Podcast-Plattform eurer Wahl zu schreiben, ob ihr meine persönliche Geschichte hören mögt. Und viele von euch haben das getan und kommentiert oder mir E-Mails gesendet. Dafür noch einmal ganz, ganz vielen Dank. Ich freue mich so sehr, dass es diese tolle Community gibt und dass ihr mir Rückmeldung gebt. Ich werde diese Folge über meine eigene Geschichte machen, so viel steht fest. Aber ich weiß noch nicht genau, wann das sein wird. Denn gerade habe ich einige sehr spannende Themen in der Planung, über die ich euch in den nächsten Folgen dann mehr berichten kann. Im Laufe dieses Jahres, also 2026, wird es aber ganz bestimmt soweit sein, dass diese Folge mit meiner Geschichte veröffentlicht werden kann. Und ich möchte euch auch noch einmal ermutigen, euch bei mir zu melden, wenn ihr eure Geschichte hier erzählen möchtet. Da ich dazu immer mal wieder Fragen bekomme, möchte ich einmal den Ablauf von eurer E-Mail bis zur fertigen Folge umreißen und ein paar Punkte ansprechen, die dabei öfter passieren oder öfter gefragt werden. Der erste Schritt ist ganz unkompliziert. Ihr schreibt mir einfach eine E-Mail, am besten an podcast@narzissmus-coach.de. Die Adresse findet ihr auch in den Shownotes. Ich melde mich dann bei euch und wir machen einen Termin zu einem ersten Telefonat auf. Das heißt, wir nehmen uns etwa eine halbe Stunde Zeit, in der wir offene Fragen besprechen, die ersten Details zu der Geschichte, die ihr teilen möchtet, und wir sprechen über die Aufnahmesituation, also ob wir digital aufnehmen oder ob es die Möglichkeit gibt, das gemeinsam vor Ort zu tun. Wenn wir all das besprochen haben, legen wir einen Termin für die Aufnahme fest und wir planen uns dafür etwa 2 Stunden Zeit ein. Ihr macht euch im Vorfeld am besten ein paar Stichpunkte und dann nehmen wir auf. Von der Aufnahme bis zur Veröffentlichung werden dann vermutlich einige Wochen vergehen. Meistens veröffentliche ich die Folgen in der Reihenfolge, in der ich sie aufgenommen habe. Ab und zu schiebe ich aber auch mal eine dazwischen. Wenn ihr das wünscht, könnt ihr die Folge vor der Veröffentlichung noch einmal anhören. Wenn es einen guten Grund dafür gibt, schneide ich auch noch einmal Passagen raus. Wenn ihr euch dafür entscheidet, eure Geschichte hier im Podcast zu teilen, dann ist es oft so, dass es dafür noch einmal einer intensiven Beschäftigung mit der Beziehung bedarf, um sie zu erinnern, um sich Stichpunkte zu machen, alles nochmal auf den aktuellen Stand zu bringen. Das heißt, es kann durchaus passieren, dass das manchmal nicht angenehm ist, dass es euch sogar belastet. Manche berichten auch, dass sie von der Person geträumt haben, nachdem sie sich ihre Stichpunkte gemacht haben. Die Beschäftigung damit zieht also alles noch einmal hoch an die Oberfläche, was ihr vielleicht schon irgendwo gedanklich verstaut hattet. Bitte seid euch dessen bewusst. Es gibt von dieser Medaille aber auch eine sehr positive Rückseite, die ich euch nicht vorenthalten will. Denn es ist für die meisten das erste Mal, dass sie ihre Geschichte von Anfang bis Ende strukturiert erzählen. Sie ist dann raus. Ihr habt sie in Worte gefasst und ausgesprochen, sie strukturiert. Sie ist externalisiert und nicht mehr als Gedanken oder als Erinnerungsfetzen in eurem Kopf. Ihr könnt euch dann im Podcast selbst eure Geschichte erzählen hören. Und ihr bekommt eine Einordnung von mir für einige der Muster, die in eurer Geschichte sichtbar werden. Dieser Prozess, also das Strukturieren, das Erzählen und auch das Anhören der eigenen Geschichte, hat bei ganz vielen Teilnehmenden dafür gesorgt, dass sie im Nachhinein einen besseren Abstand zu dem Erlebten gewinnen konnten, dass ihnen der Umgang damit leichter fällt oder dass sie das Thema danach sogar ruhen lassen können. So, ein paar Fragen, die ich mehr oder weniger oft rund um die Podcast-Aufnahme gestellt bekommen habe, die möchte ich hier einmal für diejenigen beantworten, die sich noch nicht ganz sicher sind, ob sie ihre Geschichte erzählen möchten. Muss ich Klientin im Coaching sein, um im Podcast mitzumachen? Nein, die Teilnahme im Podcast ist vom Coaching unabhängig. Es ist möglich, Klientin zu sein und im Podcast über die eigene Geschichte zu sprechen. Und genauso kannst du auch mitmachen, ohne Klientin bei mir zu sein. Gibt es Voraussetzungen, um im Podcast die eigene Geschichte zu teilen? Naja, du solltest deine Geschichte schon ganz gut und ein klein wenig anschaulich erzählen können. Wichtig ist es, mitzudenken, dass alle Zuhörenden keinerlei Vorinformationen haben, also die Geschichte zum allerersten Mal hören und sie die Hintergründe und Details eben nicht kennen. Daher ist es immer wichtig, diese zu benennen, also alle mitzunehmen. Das besprechen wir aber am Telefon gemeinsam. Mach dir bitte nicht zu viele Sorgen um diesen Punkt. Fast keiner der bisherigen Teilnehmenden hat schon einmal einen Podcast aufgenommen. Und dennoch sind die Geschichten gut zu hören und zu verstehen. Wir bekommen das zusammen hin, ganz bestimmt. Muss ich die Beziehung schon vollständig verarbeitet haben, um mitzumachen? Nein. Generell ist es in jeder Phase der Beziehung und zu jedem Verarbeitungsstatus möglich, die Geschichte hier im Podcast zu teilen. Hier gilt, was ich zuvor schon gesagt habe. Die stärkere Beschäftigung mit deiner Geschichte wird diese auch wieder stärker in deine Erinnerung holen. Solange du damit gut umgehen kannst, spricht nichts gegen die Aufnahme der Folge. Nächste Frage ist: Was ist, wenn ich während der Aufnahme weinen muss oder nicht weitersprechen kann? Wir besprechen vor der Aufnahme, wie wir mit dieser Situation umgehen wollen. Du bekommst bei der Aufnahme so viel Zeit, wie du brauchst, um weitersprechen zu können. Und wir können die Aufnahme jederzeit pausieren und ich kann natürlich auch in der Nachbearbeitung diese Stellen rausschneiden, wenn du das möchtest. Kann ich entscheiden, welche Teile meiner Geschichte weggeschnitten werden? Du kannst die Folge, wie gesagt, wenn du das möchtest, vor der Veröffentlichung gerne anhören. Wenn es Stellen gibt, die du nicht senden willst, dann finden wir dafür eine Lösung. Mir ist das wichtig, dass du dich mit der Folge wohlfühlst. Eine weitere Frage ist: Kostet die Aufnahme etwas? Und naja, ich muss sagen, mich überrascht diese Frage mal ein bisschen. Nein, natürlich nicht. Diese Aufnahme, diese Podcast-Aufnahme ist für dich komplett kostenfrei. Abgesehen von deiner Zeit kostet es dich nichts, außer vielleicht ein klein wenig Überwindung. Dann werde ich auch oft gefragt, wie sehr wird die Geschichte verändert? Kann mein Ex-Partner mich erkennen? Also, wir ändern in jedem Fall die Namen aller Beteiligten. Auch identifizierende Details, wie zum Beispiel Wohnorte oder Berufe, werden geändert, wenn wir sie denn überhaupt in der Geschichte erzählen. Wir finden gemeinsam eine gute Möglichkeit, deine Geschichte zu erzählen, ohne sie zu stark zu verändern und ohne dass Personen erkennbar werden. Wir sichern uns gegenseitig vertraglich zu, dass keiner von uns beiden diese Anonymität brechen wird. Und falls du ganz große Sorge hast, erkannt zu werden, kann ich deine Stimme auch ein wenig verfremden. Dialekte, spezifische Aussprache von einzelnen Wörtern oder auch die häufige Nutzung bestimmter Wörter kann ich nicht anpassen. Es ist immer deine Sprachaufnahme. Also ich lasse hier nichts durch dritte Personen oder gar KI-Stimmen nachsprechen. Du erzählst, was du erlebt hast, aus deiner persönlichen Perspektive. Über dein eigenes Erleben darfst du auch in einem Podcast sprechen. Dennoch gibt es auch hier wie immer im Leben ein Restrisiko. Ich mache den Podcast ganz alleine, neben meiner Arbeit als Beraterin und Coach, die mich sehr gut auslastet. Jede Folge kostet mich mehrere Stunden Zeit, vom ersten Telefonat bis zur fertigen Einordnung, und sie kostet mich auch etwas Geld. Werbung schalte ich hier bewusst keine rein, weil ich nicht möchte, dass diese Geschichten durch einen Werbespot unterbrochen werden. Das ist eine Entscheidung, hinter der ich stehe. Deshalb bleibt es zumindest für den Moment auch bei dem 2-Wochen-Rhythmus. Und deshalb bin ich auch auf euch angewiesen, denn ich kann immer nur dann eine neue Folge machen, wenn sich jemand meldet, der seine Geschichte erzählen möchte. Falls du also schon länger überlegst oder dir gerade jetzt der Gedanke kommt, dass du auch über deine Erlebnisse sprechen möchtest, dann melde dich bitte bei mir. Ich freue mich darauf, mit dir über die Details zu sprechen. Kommen wir jetzt zu Lillys Geschichte. Diese Folge erscheint in zwei Teilen. Das heute ist hier Teil 1 und Teil 2 folgt in zwei Wochen. Teil 2 folgt in zwei Wochen. Wie ihr wisst, sprechen wir in diesem Podcast über emotionale und körperliche Gewalt. Wenn dich diese Themen belasten, höre die Folge bitte nicht alleine oder pausiere sie, wenn du merkst, dass sie dir zu nahe geht. Zum Schutz meines heutigen Gastes habe ich auch ihren Namen und einige identifizierende Details geändert. Der Gast der heutigen Folge ist Lilly und sie wird uns jetzt ihre Geschichte erzählen. Liebe Lilly, herzlich willkommen im Podcast. Ich freue mich, dass du bereit bist, über deine Geschichte zu sprechen. Magst du für die Zuhörenden und auch für mich einmal verraten, was genau dich zu dieser Entscheidung gebracht hat?
Ja, hallo, ich freue mich auch hier zu sein. Ja, die Entscheidung fiel mir relativ leicht, da ich nach meiner Beziehung unter anderem auf deinen Podcast gestoßen bin und mir das total geholfen hat, Geschichten anderer zu hören und dabei auch einfach das Gefühl zu haben, okay, du bist nicht alleine damit. Das gibt's in verschiedensten Varianten. Und ich dachte mir, gut, wenn nur eine Person diese Folge hört und sich denkt, okay, ja, erkenne ich mich total wieder oder geht mir genauso und das hilft vielleicht, ich glaube, dann habe ich mit der Entscheidung schon alles richtig gemacht.
Super, vielen Dank dir. Dann lass uns doch direkt einmal in eure Beziehung reinstarten. Wie habt ihr beide euch denn kennengelernt?
Ja, wir haben uns über eine Dating-App kennengelernt. Ich war zu dem Zeitpunkt knapp anderthalb Jahre Single, nachdem ich mich von dem Papa meiner Tochter getrennt habe und war schon ein paar Tage auf dieser Dating-App unterwegs und war aber irgendwie auch schon so ein bisschen enttäuscht, dass da nicht so viel unterwegs ist, was mir so zusagt. Und dann tauchte plötzlich dieses Profil von ihm auf, was mich beeindruckte, weil er einfach einen Text drinne zu stehen hatte. Also er hatte einfach wirklich eine richtige Beschreibung in seinem Profil drin, die mir sehr zusagte, weil ja, er hat halt beschrieben, dass er keine Freundschaft plus möchte, keine One-Night-Stands, dass er Interesse an einer ernsthaften Beziehung hat und dass er halt weiß, was er möchte und dass er hofft, dass die Frau, die ihn matcht, genau das Gleiche weiß. Und ich dachte, Mensch, toll, also Mann, der da schon so Text reinschreibt, Mensch, die Bilder fand ich auch gut, dachte, ja, ne, optisch sagt mir das auch zu. Und dann kam es auch relativ schnell dazu, dass dann ein Match stattgefunden hat und er mich angeschrieben hat. Und es kam halt ein, na, wie geht's? Und ich bin immer ein bisschen sehr offen und direkt von meiner Art und habe dann gleich erstmal geschrieben, na Mensch, dann erzähl mir jetzt mal, was möchtest du denn? Weil wenn man das so ankündigt, dass man weiß, was man möchte, dann, ne, und er kam, ja, er hat auch schon schlechte Erfahrungen gemacht und er möchte jetzt endlich ankommen, er möchte jetzt endlich eine gesunde, erwachsene Beziehung führen, er möchte sein Leben mit einem Menschen teilen. Und das hat mich zu dem Zeitpunkt sehr beeindruckt, weil ich dachte, okay, cool, ne, endlich mal ein Mann, der jetzt nicht so einen in der Schwebe lässt und ach ja, man guckt mal oder so, sondern schon sehr offen auch war und auch sehr kommunikativ. Das hat mir sehr gut gefallen. Und dann hatten wir ein paar Tage miteinander geschrieben und auch relativ viel über Gott und die Welt. Es war einfach nicht so dieser Smalltalk, so dieses, ach, was ist deine Lieblingsfarbe oder dein Lieblingsessen, sondern wir haben miteinander geschrieben, als würden wir uns kennen. So, wie war dein Tag? Ach Mensch, ja, heute war das und das. Und ich fand das super angenehm. Und dann schlug er mir vor, ob wir denn nicht mal irgendwie auch telefonieren möchten. Und dann habe ich gesagt, ja, super gerne, klar, ne? Also wenn mein Kind abends im Bett ist, ist immer super, dann habe ich Zeit zum Telefonieren. Und dann rief er mich eines Abends an, auch ganz spontan, und war, ja, ich habe jetzt gar nicht so viel Zeit, weil ich bin gerade meinem Bruder unterwegs, aber ich dachte mir, jetzt muss ich dich mal kurz anrufen. Und da habe ich mich sehr drüber gefreut. Dann hatten wir auch so 10, 15 Minuten miteinander gesprochen, super viel gelacht, super viel ausgetauscht. Und dann war er schon so, ach ja, eigentlich möchte ich gerade gar nicht auflegen, aber ach, ich muss, weil ich kann ihn ja jetzt hier und die ganze Zeit alleine stehen lassen. Da habe ich gesagt, ja, alles gut, ne? Man kann ja nochmal miteinander telefonieren, das ist ja kein Problem. Und das haben wir dann auch einen Tag später gemacht und dann wurde auch schon über das erste Treffen gesprochen. Und das kam halt auch von ihm, ne? Treffen. Und ich dachte mir, ach, ja, finde ich irgendwie toll, ne? So, man hat ja schon so seine Erfahrungen gemacht, wenn man irgendwie mit Männern geschrieben hat, dann kamen so die ersten Dinger waren, oh, schick mal Fotos von dir oder ja, was findest du in deinem Sexualleben total wichtig? Und das hat er halt gar nicht gemacht. Und ich fand das so sympathisch und authentisch in dem Moment. Und ja, dann hatten wir unser erstes Date ausgemacht und da war schon so das Lustige, dass ich halt meinte, ja Mensch, wo soll ich denn hinkommen und so? Ja, wie hinkommen? Na, ich hol dich doch ab. Und ich so, oh, ein Mann mit einem Führerschein, ist das toll, weil bisher Männer gehabt, die keinen Führerschein hatten, sondern ich war diejenige, die nett durch die Gegend kutschiert hat. Und dann war so, ja, aber du darfst mich nicht verurteilen, wenn du mein Auto siehst. Und ich war so, warum jetzt? Und naja, ich fahre halt schon ein sportliches Auto. Ich so, ja, ist doch alles in Ordnung, doch schön. Ich freue mich, dass du einen Führerschein hast. Ich freue mich, dass ich auch mal abgeholt werde, dass ich einfach mal auf dem Beifahrersitz sitzen kann und Fahrt genießen kann. Und dann kam der Tag des Treffens und er schrieb mir auch schon vormittags so, ach, bist du auch schon so nervös wie ich? Bin schon ganz schön aufgeregt. Und ich war, ja, also ich bin gespannt. Nervös würde ich jetzt noch nicht sagen, aber ich bin halt gespannt, wie es ist, weil an sich übers Telefon funktioniert das ja ganz gut. Ist vielleicht auch nochmal was anderes, wenn man sich dann unter vier Augen sozusagen sieht. Ja, und dann kam er hier in meine Straße gefahren und ich hörte dieses Auto schon und dachte mir, gut, das kann er ja eigentlich nur sein. Und dann bin ich runtergegangen und dann dachte ich im ersten Moment so, boah, wie unhöflich. Der steigt gar nicht aus dem Auto aus. Bleibt der da jetzt sitzen? Also er kann ja wenigstens aussteigen und Hallo sagen. Und irgendwann stieg er dann aus und ja, bevor wir uns jetzt Hallo sagen, wir hatten ja am Telefon besprochen, dass wenn wir uns treffen, dass ich dir den roten Teppich ausrolle. Ich habe jetzt leider keinen roten Teppich bekommen, aber ich habe eine Alternative. Und dann holte er so eine Küchenrolle aus dem Kofferraum und rollte diese Küchenrolle vom Bürgersteig bis zur Beifahrertür aus. War sehr gut. Das hat total meinen Humor getroffen. Ich fand das super. Und dann führte er mich so über diese Küchenrolle zur Beifahrertür und sagte noch so, ach Mensch, guck mal, wenn deine Nachbarn das sehen, die denken bestimmt, ach nee, ist das ein Süßer? Da habe ich gesagt, nee, die denken, ich darf nicht mit dreckigen Schuhen in das Auto. Aber es hat mich total mitgenommen, weil ich halt auch so ein Mensch bin, der so spontan oder wenn ich sage, ach, ich mache den und den Blödsinn, ich mache diesen Blödsinn dann auch. Und das fand ich total toll. Und dann saßen wir im Auto und da meinte er, ja, wollen wir erstmal eine Runde rumfahren und so? Und ich so, ja, gerne, weil ich saß halt auch einfach in einem Auto, was seit meiner Kindheit mein Traumauto ist. Und dann sind wir rumgefahren und kurz gesprochen miteinander. Und dann war, ja, wollen wir ein bisschen Musik? Und ich so, ja, total gerne. Und dann fuhren wir, hörten Musik. Es war total toll. Und auf einmal machte er dann ein Lied von Heinche an, das ist ja so ein ganz alter Schlager von früher. Ich habe den als Kind super gerne gehört, das wusste er aber nicht. Und machte die Fenster runter und grüllt total mit. Und ich dachte, boah, toll, so ein Mensch, der sich dafür nicht schämt, der jetzt einfach sagt, ich bin in dem Moment, ich fühle dieses Lied gerade und jetzt grüll ich mit und mich dann auch so dazu animiert mitzumachen. Und ich bin ja für sowas immer zu haben und ich fand diese Autofahrt einfach so magisch. Ich habe mich so wohl gefühlt. Ich saß neben diesem Menschen und dachte, boah, als ob man dich schon 10 Jahre kennt. Und dann kam die Frage, ja, was machen wir denn eigentlich? Und dann war ich so, naja, was hast du dir denn überlegt? Ja, ich habe mir irgendwie gar nicht so viel überlegt, aber wir könnten uns ja, wenn du möchtest, könnten wir uns ja vielleicht irgendwie eine Kleinigkeit zu trinken holen und dann setzen wir uns einfach bei mir in die Wohnung. Und dann war ich schon so, ja, weiß ich nicht, erstes Date, so in der Wohnung. Gut, aber ich habe gesagt, ja, komm, können wir machen. Und dann sind wir auch zu ihm nach Hause. Und ja, was soll ich dir sagen, so eine Einzimmerwohnung, junggesellenmäßig eingerichtet, halt ein Bett, ein Stuhl, ein Schrank. Und dann saßen wir da, aber trotzdem war das so, wir saßen halt zusammen, so wie ich sonst mit meinen Freunden zusammensitze. Das war total entspannt. Ich hatte nicht einmal das Gefühl, es ist irgendwie eine unangenehme Stille oder es ist jetzt gerade irgendwie, naja, jetzt weiß ich gerade nicht, was ich sagen soll oder jetzt weiß ich gerade nicht, wie ich mich geben soll, sondern es war einfach, ich konnte in dem Moment komplett so sein, wie ich bin und wir hatten mega viel Spaß. An dem Abend, wo wir uns oder an dem Tag, wo wir uns getroffen haben, war ich abends noch mit einer Freundin verabredet zum Tanzen gehen und er war mit seinem Bruder verabredet. Und dann meinte ich auch zu ihm, na, ich müsste dann jetzt langsam los und so, ja, ich fahre dich nach Hause. Und dann haben wir uns verabschiedet. Da gab es dann auch den ersten Kuss und der war sehr schön. Ich fand die Situation ganz schön. Und dann hat er mir einen schönen Abend gewünscht und ist nach Hause gefahren. Und ich bin dann losgefahren zu meiner Freundin. Und dann sind wir abends halt in den Club gegangen. Und ich habe aber so im Laufe des Abends gemerkt, ach, irgendwie dieser Club ist nicht so meins, die Musik ist nicht so meins, das ist irgendwie alles, ne, nicht so meins. Und habe ich ihm auch zwischendurch geschrieben, dass das irgendwie ja alles gerade nicht so ist, wie ich mir das vorgestellt habe. Und er, ach, das tut mir total leid. Und naja, ich bin ja eh mal ein bisschen länger wach. Wenn du nach Hause fährst, ruf doch gerne an, weil du hast ja einen relativ weiten Weg und das ist ja immer schon ein bisschen gefährlich, so mitten in der Nacht und wegen Einschlafen. Und dann bin ich nachts um 12:30 nach Hause gefahren und habe ihn dann auch angerufen. Und dann meinte er, ach Mensch, das ist total toll, dass du dich meldest, ich freue mich. Und ja, ich bin hier noch wach, weil ich gucke hier meine Serie. Und er meinte, was halt dort los war. Und dann habe ich gesagt, naja, die Musik ist einfach nicht meins gewesen und ich muss mich dann auch nicht irgendwie länger da drin aufhalten. Ist dann einfach nichts für mich. Und dann kam die Frage, na, wo führt dich denn dein Weg hin? Und ich war wie, na, du weißt doch, wo ich wohne, du hast mich doch vorhin abgeholt. Naja, aber es kann ja auch sein, dass der Weg dich zu mir führt. Und dann war ich so, möchtest du jetzt, dass ich bei dir übernachte, oder? Ja, schon. Das war schon das erste Mal, wo mein Bauchgefühl angesprungen ist und mir irgendwie signalisierte, weiß ich jetzt nicht. Und dann war aber auch so innerlich diese Stimme so, ach guck mal, ist doch total süß, der will dich bei sich haben, der möchte Zeit mit dir verbringen, ist doch eigentlich total niedlich, ne? Zerdenk es dir jetzt nicht, mach's dir nicht madig. Und dann habe ich gesagt, du, aber ich würde vorher nochmal nach Hause fahren und mich mal umziehen und mir das Make-up aus dem Gesicht holen und so. Ja, mach, alles ganz gut und wir können ja trotzdem miteinander telefonieren. Dann habe ich gesagt, gerne und dann bin ich nach Hause und habe mich auch wirklich einfach in meine Jogginghose geschmissen, in das labbrigste T-Shirt, was ich irgendwie habe. Habe mir einen Dutt in die Haare gemacht und bin dorthin gefahren und dann kam ich oben an und er machte die Tür auf und guckte mich nur an und sagt, Gott, du bist einfach so wunderschön. Du stehst gerade hier in deinem Jogger und das ist einfach das schönste Outfit, was du gerade anhaben könntest. Und ich dachte so, okay, schon süß, aber irgendwie okay. Ne? Also ja, ich habe es dann einfach hingenommen, bin dann rein, dann haben wir uns hingelegt und ich bin nach 3 Minuten eingeschlafen. Also für mich war auch einfach der Abend, ich war so kaputt, ich bin einfach eingeschlafen und bin dann irgendwann wach geworden und habe ihn so angeschaut und meinte, du schläfst ja gar nicht. Nee, ich bin irgendwie wach. Ich so, Gott, warum bist du denn wach? Kannst du nicht schlafen? Nee, ich genieße einfach gerade jeden Moment, wo ich dich beobachten kann und wo du bei mir bist. Und wieder so das Bauchgefühl, was erstmal so mal kurz einen Alarm gibt, aber gleichzeitig auch dieses so, ach, nee, guck mal, das ist doch total süß, ne? Da liegt der Mann neben dir, wie in so einem Film, beobachtet dich beim Schlafen, freut sich darüber, das Herz geht auf. Und dann habe ich es halt auch wieder beiseite geschoben und dann sagte er halt, dass er nachmittags verabredet ist. Sagt, ja, du, alles gar kein Problem, ich muss dann eh nach Hause, meine Tochter kommt dann auch abends vom Papa-Wochenende wieder. Und dann war schon so, ja, wann lerne ich die denn eigentlich kennen? Und ich habe gesagt, naja, erstmal gar nicht, weil ich bin da etwas eigen. Ich habe da so eine Einstellung zu, dass jetzt auch nicht jeder Mann, den ich jetzt vielleicht irgendwie einmal gedatet habe, mein Kind direkt kennenlernen muss. Ich finde das ein bisschen schwierig. Und das hat er dann auch erstmal so an sich hingenommen. Meinte, ach nee, finde ich total gut, die Einstellung und so. Bei meiner Ex war das nicht so. Da habe ich das Kind direkt kennengelernt. Und dann habe ich gesagt, ja, das ist ja okay, das muss ja jeder für sich selber entscheiden. Und dann kam schon so das erste Mal Thema Ex-Freundin auf den Tisch, weil ich dann meinte, ja Mensch, wo du es gerade ansprichst, wie war denn das eigentlich bei dir und deiner Ex? Warum ist denn das auseinandergegangen? Und er, ach, was soll ich dir sagen? Das war einfach die schlimmste Beziehung, die ich in meinem Leben je geführt habe. Und ich war, oh Gott, warum? Und ne, naja, wir waren ja 3,5 Jahre zusammen und ach, es war eigentlich nur Stress und sie war super eifersüchtig und hat mich immer kontrolliert und eigentlich hat die mich psychisch nur fertig gemacht. Also es hat irgendwie, ich bin nicht von ihr losgekommen so richtig, aber es hat auch einfach gar nicht funktioniert oder harmoniert. Ich habe mich immer sehr unwohl gefühlt dort und na, umso schöner finde ich das jetzt, dass ich dich kennenlerne, weil ich glaube, das passt bei uns schon mehr. Und dann weißt du, naja, das kannst du ja jetzt nach irgendwie 2 Tagen noch nicht beurteilen, weil noch wirklich kennst du mich ja nicht. Ja, aber doch. Und ich habe total das Gefühl, als würden wir uns schon unser Leben lang kennen. So, das ist, also ist total krass. Also ich halte ja nichts von Seelenverwandtschaft, aber ich könnte mir vorstellen, das ist schon sowas wie eine Seelenverwandtschaft. Und dann war ich so, okay, nach 2 Tagen, gut, vielleicht ein bisschen Oberhype von seinen Gefühlen und so. Und dann bin ich nach Hause gefahren und wir haben auch miteinander geschrieben und dann kam abends irgendwann, ja, meinst du, kann ich vielleicht vorbeikommen, wenn deine Tochter im Bett liegt und schläft? Ich würde dich halt total gern wiedersehen. Und ich so, ja, wenn sie wirklich schläft, dann können wir das machen. Aber sollte sie die ersten Anzeichen geben, dass sie wach wird, dann gehst du direkt. Ne, meine Tochter war damals knapp 2 Jahre alt und ich habe gesagt, sobald sie irgendwie einen Mucks von sich gibt, dann gehst du. Und zwar ohne große Verabschiedung, dann gehst du. Ja, nee, mache ich. Dann kam er, dann haben wir den Abend miteinander verbracht, haben dann auch miteinander geschlafen und es war total intensiv und schön. Also irgendwie so jede Berührung von diesem Menschen hat mich so richtig abgeholt, mitgenommen. Ich habe mich super wohl damit gefühlt. Und dann war dann irgendwann, als ich gesagt habe, okay, jetzt müssten wir mal langsam Feierabend machen, ich muss morgen arbeiten und ne. Und ich dann, wie ist denn eigentlich bei dir mit der Arbeit? Hast du gerade Urlaub? Ja, ich habe gerade Urlaub. Okay. Ich sag, und du arbeitest wo? Weil solche Themen hatten wir vorher gar nicht. Naja, er ist halt hier in der Behörde und okay, alles klar. Na, ist ja schön, dass du Urlaub hast. Ich muss dann jetzt ins Bett. Und dann standen wir an der Tür und dann guckte er mich an und sagte, ja, also sind wir jetzt ein Paar oder wie? Und ich so, wie, was, was, wie? Ja, sind wir jetzt ein Paar? Und ich so, es ist der dritte Tag. Wie kann es denn sein, dass du jetzt schon mit mir zusammen sein möchtest? Weil du kennst mich doch noch gar nicht richtig. Da, ich weiß, es ging mir auch noch nie so. Ich bin da eigentlich auch gar nicht so, dass das so schnell geht bei mir, aber ich habe bei dir einfach so ein gutes Gefühl und ich fühle mich zu dir so verbunden und ich habe das Gefühl, wir kennen uns schon seit Jahren und dann denke ich mir halt so, ja, warum noch warten? Und dann war ich so, dann kam wieder dieses Bauchgefühl und ich war dann so, naja, aber du kennst mich noch nicht richtig, du kennst mich jetzt halt als Einzelperson, aber eigentlich bin ich ja Mutter eines Kindes und mein Leben und alles, was da drumherum ist, kennst du ja noch gar nicht. Nein, aber ich weiß ja, dass du ein Kind hast, ich kann super mit Kindern, ich kann auch damit umgehen, dass du ein Kind hast und ich freue mich auch darauf, sie dann irgendwann kennenzulernen. Und dann habe ich gesagt, du gib mir mal ein bisschen Bedenkzeit, das ist irgendwie gerade so, das überrumpelt mich gerade sehr. Und dann hast du ihm schon angesehen, dass die Reaktion irgendwie nicht die war, die er dachte, dass er sie kriegt. Und er ist dann auch so ein bisschen enttäuscht von dannen gegangen. Und ich war hier zu Hause und war so, oh, ist das gut so oder ist das nicht gut? Und dann kam aber halt wieder so dieses, naja, aber heutzutage hast du so viele Männer, die wollen es nicht labeln, die wollen es nicht öffentlich machen oder die wollen halt nur irgendwie, dass du Zeit mit ihnen verbringst, aber sie wollen nicht mit dir zusammen sein. Und dann dachte ich, dann jetzt hast du halt einen Mann, der sagt, Mensch, komm, wir sind zusammen offiziell und so. Warum machst du das halt nicht? Und dann hatte ich ihm auch geschrieben, dass wir das gerne versuchen können, dass ich das total wild finde, aber dass wir das versuchen können, weil ich mich auch sehr wohlfühle mit ihm. Und dann waren wir also quasi nach 3, 4 Tagen schon offiziell ein Paar. Und die Zeit danach war auch erstmal total schön. Es gab aber immer Momente, wo mein Bauchgefühl so angesprungen ist. Also er tauchte zum Beispiel unter anderem einfach bei mir auf Arbeit auf. Ich habe zu der Zeit in einem Krankenhaus gearbeitet und stand plötzlich einfach vor Stationen. Und ich war, okay, was machst du hier? Ja, ich wollte dich überraschen. Ich dachte, wir könnten ja zusammen zum Mittagessen und so. Und ich so, ja, das ist super lieb, aber du kannst jetzt hier nicht immer bei mir vor der Station stehen. Das geht nicht. Ich bin ja hier zum Arbeiten. Und hatte dann auch damals mit einer Freundin ein Telefonat, da kann ich mich noch ganz genau dran erinnern, dass ich so meinte, oh, irgendwie gibt mir das so ein bisschen Psycho-Vibes. Also irgendwie gibt mir das ein ganz komisches Gefühl, dass der hier irgendwie jetzt bei mir auf Arbeit auftaucht. Das ist mir irgendwie ein bisschen viel. Und sie sagte, ja, verstehe ich, aber na, beobachte das einfach. Du bist ja da vielleicht auch gerade ein bisschen vorsichtig und so. Und da habe ich gesagt, gut, ich beobachte das. Und dann kam auch schon irgendwann der Gedanke, Mensch, warum geht er denn eigentlich nicht arbeiten? Also irgendwie der Urlaub müsste doch irgendwann vorbei sein. Und dann habe ich ihn darauf angesprochen. Er war, ja, ich habe mich jetzt noch krank schreiben lassen, weil da das ist bei mir manchmal ein bisschen schwierig. Durch die Beziehung mit meiner Ex-Freundin bin ich manchmal psychisch ganz schön am Boden und das sieht man mir vielleicht nicht so an, aber dann geht es mir total schlecht und dann kann ich mich auf Arbeit nicht gut konzentrieren und das ist bei meinem Job nicht gut. Und dann war ich so, okay. Ich so, naja, du hattest ja gesagt, was mit deiner Ex-Freundin ist jetzt ein Dreivierteljahr her. Ja, genau. Und ich so, und das beschäftigt dich aber doch noch so. Ja, na, es sitzt halt alles, aber nicht, dass du jetzt denkst, ich hänge noch an ihr, das ist nicht so. Und ich, okay. Und dann kam es auch dazu, dass ein befreundetes Pärchen von mir ihn kennenlernen wollten und meinten, Mensch, Lilly, versuch das doch gleich zu verbinden, dass er deine Tochter kennenlernt. Dann hat sie einen Rahmen mit Leuten, die sie kennt und so. Und ich war so, ja, okay. Er ist halt erstmal ein Freund, so, ne? Und dann kam er auch zu dem Treffen und ich muss sagen, meine Tochter ist eigentlich so ein Kind, sie ist bei Fremden sehr vorsichtig, sie beobachtet erstmal relativ lange und entscheidet auch dann straight für sich, ist das mein Mensch oder nicht. Und ich kannte das von meiner Tochter gar nicht, aber sie saß dann einfach nach 10 Minuten mit ihm auf dem Boden und hat mit ihm gepuzzelt. Und ich stand da und war so irgendwie hat es mich gefreut und irgendwie war ich geschockt. Weil ich dachte, was ist denn mit meinem Kind los? Normalerweise guckt die so die erste Stunde denjenigen, den sie nicht kennt, auch nicht mal an. Der wird völlig wegignoriert und saß sie einfach auf dem Boden und hat gepuzzelt und hat gelacht und sich gefreut. Und ich war so, okay, komische Situation, aber ne, klar, freue ich mich irgendwie. Und irgendwie war das für ihn die Einladung so, naja, jetzt kennt er sie ja, dann kann er ja jetzt auch kommen, wenn sie halt da ist. Und ich habe gesagt, so, ja, aber ne, entspannt halt, du weißt, nicht mit Masse, sondern in Maßen. Und immer wenn er kam und sie da war, war sie auch so Feuer und Flamme mit ihm. Sie hat ihn ins Kinderzimmer genommen und ich sollte schon gar nicht mehr mitkommen, weil ich war dann in dem Moment total abgeschrieben. Er hat mit ihr gespielt, er hat ihr vorgelesen und ich fand das total schön. Ich habe mich darüber gefreut, weil mein Kind einfach so mein größter, wertvollster Schatz ist und ich fand das schön, dass sie sich wohlgefühlt hat in dieser Situation. Und dann hat dieser Mensch aber quasi schon fast hier gewohnt. Dann wurde aus einem, ach, kann ich vielleicht mal hier übernachten, wurde ein, er war jeden Tag hier. Er hatte mich dann auch irgendwann nach einem Schlüssel gefragt, weil er hatte mir seinen Wohnungsschlüssel auch schon gegeben, weil es kann ja immer irgendwas sein. Und ich habe gesagt, ja, kannst du haben. Ist vielleicht auch gar nicht verkehrt, weil ich bin manchmal ein bisschen schusselig, falls ich meinen Schlüssel irgendwie mal ne, verliere oder so, dann hast du ja schon mal einen. Und dann hat er quasi hier gewohnt. Er ist nicht arbeiten gegangen und hat hier gewohnt. Und das war alles innerhalb von 6 Wochen. Von Kennenlernen bis zu dem Zeitpunkt, dass er quasi bei uns gewohnt hat, waren es 6 Wochen. Und nach 6 Wochen waren wir verabredet, dass er nachmittags herkommt und er fragte mich dann, ach Mensch, kann ich bei dir mal in die Badewanne gehen? Bei dir, der Badewannenverschluss, der schließt nicht richtig. Und ne, dann habe ich gesagt, ja, natürlich, kein Problem, kannst du machen. Und dann bin ich mit meiner Tochter nach Hause gekommen und die Wohnung war leer. Also er war nicht da. Und dann war ich, ja gut, dann weiß ich nicht, hat er sich vielleicht noch mit seinem Bruder verquatscht oder zockt vielleicht noch eine Runde zu Hause. Und es kam aber nichts. Und dann habe ich ihm irgendwann geschrieben, wo er denn ist und wann er denn kommen möchte. Und es kam keine Antwort. Und dann habe ich ihn angerufen und er ist nicht ans Telefon gegangen. Und ich saß hier und dachte, was ist denn jetzt los? Also warum jetzt? Und dann habe ich mir irgendwann angefangen, richtig Sorgen zu machen, weil einfach nichts kam. Und hatte ich seine Schwester angeschrieben, ob die irgendwas weiß, ob vielleicht irgendwas passiert ist. Kann ja auch sein, dass mit dem Papa irgendwas ist oder so. Und sie meinte dann nur, nee, und hat mir dann die Nummer von seinem Bruder gegeben und meinte, ja, ruf ihn doch mal an, die waren doch heute zusammen unterwegs. Ja, dann habe ich seinen Bruder angerufen. Ich sag mal, ist er noch bei dir oder so? Weil der meldet sich seit 2 Stunden nicht. Nee, der ist von nach Hause. Wie, der wollte doch schon längst bei dir sein. Ja, aber er ist nicht hier. Ja Gott, da ist bestimmt irgendwas passiert. Ach, das ist, weil der mit seinem blöden Auto da, mit diesem schnellen Auto, vielleicht hat er einen Unfall gehabt oder so. Und ich war so, weiß ich nicht. Meinst du jetzt gleich so schlimm? Und sein Bruder gleich, ja, ich rufe jetzt die Krankenhäuser an. Also der war auch gleich völlig out of order. Und kannst du denn mal hinfahren? Du hast doch einen Wohnungsschlüssel von ihm. Und ich so, ja, kann ich machen. Ist ja nicht weit weg. Also 5 Minuten mit dem Auto. Dann bin ich hingefahren und war, warte mal, aber sein Auto steht nicht vor der Tür. Ich bin oben in die Wohnung war leer. Er ist halt einfach nicht da. Und dann saß ich hier, hat meine Tochter dann zwischenzeitlich ins Bett gebracht und es kam immer noch nichts von ihm. Und irgendwann kam dann der Anruf nach 4 Stunden, so von wegen, ja, ich bin jetzt auf dem Weg zu dir. Und es war so, ja, und wo warst du? Ja, das würde ich dir gerne gleich in Ruhe erzählen. Und ich sag, du warst bei deiner Ex. Und er, ja. Ich so, oh, okay. Ich sag, was möchtest du? Ja, kann ich dir das in Ruhe erzählen, wenn ich da bin? Er kam und sagte, ja, die hat noch eine Rose von mir gehabt. Das ist so einer meiner absoluten Lieblingsrosen. Und die habe ich jetzt abgeholt. Und dann habe ich gesagt, okay, du bist seit einem Dreivierteljahr getrennt. Und nach einem Dreivierteljahr fällt dir und ihr ein, dass sie ja noch deine Lieblingsrose hat. Und die musstest du jetzt abholen. Oder wie? Ja, ja. Und ich habe gesagt, das, also ich sag, sei mir nicht böse. Das ist in Ordnung, dass du dir Sachen abholst. Aber dann sprich doch mit mir. Dann sag doch, Mensch, pass auf, ne, ich würde ja nicht kurz mit ihr treffen, weil die hat noch meine Hose. Ich habe gesagt, aber wie lange braucht ihr denn dafür, um die Hose von einer Hand in die andere zu drücken? Ich meine, du warst jetzt 4 Stunden nicht erreichbar. Ja, wir haben halt noch gesprochen und so. Und ich so, 4 Stunden. Was habt ihr euch denn 4 Stunden lang zu erzählen? Naja, über alles. Die hat halt auch gesagt, dass sie mich vermisst und so. Aber ich möchte das ja gar nicht mehr. Und irgendwie waren mir die ganzen Aussagen von ihm zu schwammig. Dass ich ihn irgendwann angeguckt habe und gesagt habe, pass auf, du bist nicht über diese Frau hinweg. Da ist noch was. Und dann bist du hier nicht richtig. Nein, da ist nichts. Super glücklich, dass er mich kennengelernt hat. Und er liebt mich ja auch über alles. Dieses Ich liebe dich ist unter anderem auch nach 2 Wochen schon gefallen. Er liebt dich ja über alles. Und ich habe gesagt, nee, sei mir nicht böse, aber irgendwie, das fühlt sich nicht richtig an. Weil ich denke mir, wie kann man denn nach einem Dreivierteljahr die Hose noch so schmerzhaft vermissen, dass man sie unbedingt holen muss und dann 4 Stunden mit seiner Ex sprechen. Dann ist ja anscheinend echt noch super viel ungeklärt zwischen euch. Und dann habe ich gesagt, du, ich brauche da jetzt einen Moment. Ich würde dich jetzt echt bitten zu gehen. Ich muss das erstmal sacken lassen. Und dann ist er auch gegangen und legte mir schon den Hausschlüssel von mir vorne hin. Und ich war schon so, okay. Ich habe ihn dann angeguckt und gesagt, also ich wollte jetzt eigentlich nur ein bisschen Zeit für mich. Ja, ja, aber nur falls du dich dazu entscheidest, weil ich kenne das ja in meinem Leben, dass ich verlassen werde, dann bin ich schon mal vorbereitet und habe dir den Schlüssel gegeben. Okay, alles klar. Dann ging er. Am nächsten Tag hatte ich ihm dann eine Nachricht geschickt, dass ich mich freuen würde, wenn er sich bei mir melden würde. Ich würde gerne nochmal mit ihm über diese Thematik sprechen. Und dann kam keine Antwort mehr. Und dann kam relativ lange keine Antwort mehr. Und dann dachte ich, okay, was ist jetzt los? Wie? Schon wieder völlig verschollen, der Mensch. Und ich wusste durch ihn damals, wo seine Ex wohnte. Und dachte mir, okay, kannst ja einfach mal durch die Straße fahren, mal gucken. Ja, und siehe da, das Auto stand da. Und dann war ich so, boah, das gibt's da nicht, ne? Dann ist der doch jetzt nicht echt, der sitzt da jetzt nicht echt bei der, oder? Na doch. Und dann kriegte ich auch nachts eine Nachricht von wegen, dass ihm das alles total leid tun würde, dass er alles das, was er mir gesagt hat, auch genauso meint. Das war alles ehrlich und auch alles so gefühlt. Er weiß auch nicht, was da zwischen ihm und seiner Ex ist, dass die sich immer irgendwie wieder begegnen oder anziehen. Aber man soll ja auch sein Herz hören und sein Herz sagt jetzt halt sie. Und ich saß vor dieser Nachricht und dachte, warte mal. Zum einen sagst du mir, das ist alles ernst gemeint, das war alles, ne, das, ich habe das alles gefühlt, dass ich dich liebe, habe ich gefühlt, aber wenn ich auf mein Herz höre, dann sagst du es halt sie. Dachte ich, das macht ja irgendwie keinen Sinn. Trotz allem war ich nach diesen 6 Wochen, als diese Situation dann kam, so heartbroken schon. Also ich saß hier zu Hause und habe wirklich so gelitten, als hätte ich gerade eine jahrelange Beziehung hinter mich gebracht. Es hat mich unglaublich doll verletzt. Ich war wirklich, ich konnte nicht essen, ich konnte nicht schlafen. Ich habe irgendwie jeden Tag mega viel Kraft dafür gebraucht, mich halt um mein Kind zu kümmern und einfach, dass sie davon nicht so viel mitbekommt. Und sobald sie dann irgendwie in der Kita war oder abends geschlafen hat, ist die Welt über mich zusammengebrochen. Ich habe es einfach nicht verstanden. Ich war einfach, wie geht das? Er war so unglücklich mit ihr. Er hat immer gesagt, die hat ihm das Leben zerstört. Wie geht das? Ich hab's nicht verstanden. Und es war zu dem Zeitpunkt, war es gerade so die Weihnachtszeit. Und ja, Weihnachten war natürlich dementsprechend nicht so schön, wie ich es mir vorgestellt hätte. Und ich war dann am zweiten Weihnachtsfeiertag mit meiner Mutter und meiner Schwester was essen und habe dann auch darüber erzählt und habe gesagt, es verletzt mich so und gleichzeitig irritiert es mich, dass ich nach 6 Wochen schon so heartbroken bin. Es sind 6 Wochen. Das ist im Normalfall, sagst du nach 4 bis 6 Wochen, okay, ich glaube, ich könnte mir vorstellen, mit dir zusammen zu sein und ich bin schon völlig zerbrochen da dran. Und dann bin ich an dem Abend nach Hause gefahren und holte meine Tochter aus dem Auto und plötzlich stand er vor mir. Und ich war erstmal so Schockstarre. Ich habe ihn angeguckt, er hat mich angeguckt und dann war so mein erster Impuls, ihn in den Arm zu nehmen. Ich bin ihm einfach weinend in die Arme gefallen. Ich kann gar nicht mal genau sagen, warum ich geweint habe. Ich weiß nicht, ob es in dem Moment vielleicht einfach auch so diese Last war, die dann so von mir fiel oder auch einfach dieses, okay, jetzt wirst du erfahren, warum. Ne, jetzt wirst du deine Antworten kriegen. Und meine nächste Aktion ihm gegenüber war dann, was machst du hier? Und dann, ja, können wir vielleicht nochmal reden? Und ich so, ja, komm mit hoch, aber ich bringe dann erstmal die Kleine ganz in Ruhe ins Bett und dann können wir entspannt miteinander sprechen. Das haben wir dann auch gemacht. Meine Tochter hatte sich auch total gefreut, ihn zu sehen. Und er war dann auch gleich wieder so Feuer und Flamme mit ihr. Dann lag sie im Bett und dann standen wir so bei mir in der Küche und dann war er total irgendwie so in sich gekehrt. Er sah total traurig aus. Dann habe ich ihn gefragt so, okay, worüber möchtest du jetzt sprechen? Und dann war er so, ja, es tut mir einfach so leid. Das war der größte Fehler, den ich in meinem Leben gemacht habe, dich zu verlassen, um zu ihr zu gehen. Und dann habe ich ihn angeguckt und habe gesagt, ja, das ist richtig. Es war jetzt nicht der schlauste Move, aber jetzt stehst du hier. Ja, ich habe auch direkt wieder gemerkt, dass ich mich einfach da nicht wohlfühle. Es hat sich einfach nicht so angefühlt wie bei dir. Und ich habe dich auch total vermisst. Und ich musste die ganze Zeit an dich denken. Und dann habe ich, natürlich fand ich das schön in dem Moment, ne? Weil es war so in dem Moment so, ah, okay, er hat halt gesehen, ne? Er brauchte das nochmal dort und jetzt hat er gesehen, dass es hier alles besser ist. Total doof eigentlich. Und eigentlich hätte dort auch mein Bauchgefühl wieder von mir gehört werden müssen. Und eigentlich hätte ich sagen müssen, nee, du, ganz ehrlich, also wer sich einmal gegen mich entscheidet, der wird sich auch weitere Male gegen mich entscheiden. Habe ich nicht gemacht, weil ich mich einfach so darüber gefreut habe, dass er wieder da war. Und wir haben auch tatsächlich in diesem Moment einfach genau dort weitergemacht, wo wir 1,5 Wochen vorher aufgehört hatten. Also er war wieder jeden Tag hier, er war da und auch wieder total Feuer und Flamme und wie glücklich er ist und ne, seine eigene kleine Familie. Und ich hatte dann ja auch alle seine Familienmitglieder kennengelernt und er hat mich überall vorgestellt und war so, ja, das ist die eine, das ist die Frau, das kann ich euch sagen. Und seine Schwestern sagten auch einmal zu mir, ja Mensch, du, seitdem er mit dir halt ist, wirkt er total verändert. So haben wir ihn lange nicht gesehen, so glücklich und so ausgelassen. Und er ist einfach wieder er. Und das waren natürlich für mich super schöne Komplimente. Ich habe mich da sehr drüber gefreut. Genau, dann ging das wieder so, naja, diesmal waren es dann so 2,5 Monate. Und dann schon die nächste Aktion.
Ich habe mich gerade gefragt, Lilly, gab es in dieser Zeit, also dieses Wiederzusammenkommen, er ist so reumütig, bei dir kommt diese Erleichterung. Also du hattest ja diesen Schmerz beschrieben, schon nach 6 Wochen des Zusammenseins. Dann kam die Erleichterung, er war wieder da, ihr habt angeknüpft. Gab es in diesen Momenten auch ein Bauchgefühl, was dir gesagt hat, sei mal vorsichtig oder da droht in irgendeiner Form Gefahr oder hast du dich da komplett reingeben können in diese Situation?
Das Bauchgefühl war immer da. Auch in der Situation war das Bauchgefühl natürlich wieder da, aber ich habe bei ihm auch anscheinend ein sehr großes Talent gehabt, dieses Bauchgefühl richtig gut wegzuignorieren. Ich bin ein Mensch, ich habe oft Bauchgefühl, ich bin auch eigentlich ein sehr intuitiver Mensch. Und bei ihm habe ich das komplett beiseite geschoben. Also auch nachdem er wieder da war, hatte ich oft wie ein Bauchgefühl, wo ich dachte, irgendwas stimmt hier nicht. Irgendwas stimmt nicht. Aber ich bin dann auch ganz offen auf ihn zugegangen damit und habe gesagt, ich habe irgendwie ein komisches Bauchgefühl, als ob hier irgendwas nicht stimmt. irgendwie, weiß ich nicht, ist es komisch. Und er war dann so, wie komm, wir setzen uns hin, wir sprechen drüber. Was denkst du denn, was sein könnte oder was leitet dich dazu? Und ich war so, ich habe keine Ahnung. Ich habe gesagt, na klar, irgendwie ist mein Vertrauen gerade angekratzt, ne, weil du bist halt einfach gegangen. Und ich kann es dir nicht genau sagen, aber irgendwas, ne, stimmt hier nicht. Und er war dann so, ach nee, ich kann das total verstehen. Das ist bestimmt, weil ich dich einfach total verletzt habe. Und ich möchte ja gar nicht, dass es dir so schlecht geht. Und ich habe gesagt, mir geht's ja an sich nicht schlecht, aber mein Bauchgefühl ist einfach da. Und dann war er so, ja, aber das kann ich verstehen, das würde mir genauso gehen. Und aber jetzt ist die Zeit, wo ich dir zeige, dass das nie wieder passieren wird. Jetzt ist die Zeit, wo ich dir zeige, ich habe daraus gelernt. Und ja, diese Worte haben dann eigentlich immer so ein bisschen mein Bauchgefühl leise gestellt. Ne, sobald diese Worte von ihm kamen, war ich so, ja, guck mal, er möchte sich ja bemühen. Er möchte dir ja zeigen, dass es ein Fehler war. Und ich bin halt auch ein Mensch, ich gebe auch Chancen. Wenn ich halt das Gefühl habe, dass sie genutzt werden, dann gebe ich sie auch. Und dieses Gefühl hatte ich bei ihm. Er nutzt diese Chance. Und ja, wie ich bereits gerade sagte, 2,5 Monate später bewies er mir eigentlich, dass er sie nicht nutzte. Denn er fing zwischenzeitlich wieder an, mit seinem Bruder ein ganz bestimmtes Spiel zu zocken, bei dem mir schon die Alarmglocken gingen, als er mir das erzählte. Aber eben ging er immer noch nicht. Er war immer noch krankgeschrieben. Ich habe dann auch irgendwann gesagt, so, also irgendwie arbeiten jetzt so, irgendwann musst du doch wieder arbeiten gehen. Ja, aber er nimmt sich jetzt einfach mal, er merkt es, er braucht jetzt einfach mal Zeit, er hat jahrelang so viel gearbeitet, er braucht jetzt einfach mal Zeit. Okay, jetzt muss ich sagen, ich komme halt selber aus dem Gesundheitswesen und ich weiß, dass das manchmal auch wichtig ist, sich wirklich auch aus der Arbeit rauszunehmen. Aber trotzdem war auch da immer schon so, hat überhaupt nicht so mit dem gepasst, wie ich mein Leben halt so führe. Ich hatte dann auch zwischenzeitlich den Gedanken, ob er wirklich dort arbeitet, wo er sagte, dass er arbeitet. Aber tatsächlich arbeitete er wirklich dort. Also er hat auch monatlich seine Gehaltsabrechnungen gekriegt und so. Also er arbeitete wirklich dort. Er war halt einfach krankgeschrieben. Und dann fing er halt dieses Spiel wieder an zu spielen. Und ich war schon so, ich habe ja kein Problem mit dem, wenn jemand jetzt aus Hobby zockt, dann ist das okay für mich. Ich habe auch meine Sachen, die ich gern mache. Aber das war halt, wir haben halt nicht davon gesprochen, mal 2, 3, 4 Stunden zu spielen, sondern es wurden 13, 14 Stunden gespielt. Und in diesen 13, 14 Stunden war dieser Mensch für mich nicht verfügbar. Ich bin dann mal, ja.
War der in dem, also zu diesen Zeiten, wo er gespielt hat, bei sich zu Hause oder hat er das bei dir gemacht?
Anfänglich war er noch bei sich zu Hause, wenn er gespielt hat. Und weil ich mich irgendwann darüber beschwert habe, dass ich halt ihn nicht mehr sehe oder halt in Pipi-Pausen eingebaut werde, wo man mich dann mal für 30 Sekunden anruft und mir dann aber auch sagt, hey, wir müssen jetzt wieder Schluss machen, weil die warten jetzt hier schon alle auf mich, hatte er den Vorschlag gemacht, er könnte ja seinen Computer und so mit zu mir nehmen und dann könnte er ja spielen in der Zeit, wo ich halt arbeiten bin und so und wenn ich dann wieder zu Hause bin, dann hätten wir ja Zeit. Und dann habe ich ihn schon angeguckt und habe gesagt, ich weiß nicht, ob das eine gute Idee ist. Mein Bauchgefühl war wieder da, ich weiß nicht, ob das eine gute Idee ist. Und er so, ja, aber wir können es doch ausprobieren. Und dann habe ich gesagt, okay, können wir machen. Dann haben wir seinen Schreibtisch geholt, seinen Computer hierher geholt. Ich habe ihm quasi mein Schlafzimmer dafür zur Verfügung gestellt, weil ich gesagt habe, im Wohnzimmer ist halt doof, wenn die Kleine hier spielt und hier steht irgendwie ein teurer Computer, finde ich ein bisschen schwierig. Und das hat auch die ersten Tage super funktioniert. Er hat halt in der Zeit gespielt, wo ich auf Arbeit war. Und wenn wir dann zu Hause waren, dann hat er mit uns die Zeit verbracht. Und dann fing das irgendwann schon an, dass er sich abends dann wieder zum Spielen verabredet hat und neben mir auf der Couch saß und ich schon richtig von der Seite so gemerkt habe, dieser Druck, so dieses, ich möchte jetzt spielen. Und dann kam immer, ja Schatz, du bist jetzt bestimmt müde, ne? Du musst ja auch schlafen, du musst ja morgen arbeiten. Und ich habe dann zu ihm gesagt so, du willst doch nur spielen. Ja, aber du bist auch müde, es ist ja schon spät. Und dann hat er halt die ganze Nacht gespielt. Dann hat er den halben Tag geschlafen und irgendwann zockte er halt auch genau dann, wenn wir zu Hause waren. Also genau das, wo ich gesagt habe, das geht für mich gar nicht, passierte dann. Und dann holte der Papa von meiner Tochter sie einen Tag nachmittags ab, um mit ihr auf den Spielplatz zu gehen. Und dann kam er aus dem Zimmer raus und sagte, wir müssen mal sprechen. Wir müssen reden. Und dann habe ich ihn angeguckt und habe gesagt, ja, du willst dich trennen. Ja, genau. Ich so, wow. Ich so, okay, und warum? ja, ich habe einfach gemerkt, ich brauche gerade irgendwie die Zeit für mich. Ich kann das gerade irgendwie nicht, auch mit so einem kleinen Kind. Das ist mir irgendwie viel zu viel und ich habe da gerade keinen Nerv für. Und ich habe gesagt, du willst zocken. Das ist das Einzige, was du gerade möchtest. Nein, das hat überhaupt nichts damit zu tun, weil er würde mich auch lieben und er weiß, dass er es in 2 Wochen bereut, seine Entscheidung, aber er muss das jetzt für sich so machen. Und ich war, du sagst mir, dass du das in 2 Wochen bereuen wirst und tust es trotzdem. Ich sag, das ist doch total, das ist doch schizophren, das ist doch irgendwie, das kann ich nicht nachvollziehen. Ja, aber er ist so ein Mensch, wenn er sich was in den Kopf gesetzt hat, dann muss er es auch durchziehen. Und dann habe ich gesagt, okay, also verlässt du mich jetzt eigentlich für ein Computerspiel? Jetzt so, nein, das hätte damit nichts zu tun. Und dann auch wirklich so richtig schlechte Hollywood-Dialoge, so dieses, es liegt nicht an dir, es liegt an mir. Und ich so, ja, das ist mir klar, dass es an dir liegt, aber ich würde es einfach gerne verstehen wollen. Ich ziehe mir den Schuh ja gerade nicht an, aber ich verstehe es halt nicht. Du bist irgendwie wochenlang hier und erzählst mir, ach, Traumfrau, Traumleben, ne, alles total toll mit der Kleinen. Ich sag, und jetzt sitze ich hier und sag, es überfordert dich alles. Ja, das ist einfach so. Und dann hat er auch, um seinen Computer am gleichen Tag mitnehmen zu können und seinen Schreibtisch, hat er diesen Schreibtisch extra auseinandergebaut, damit er in seinen Sportwagen passt. Weil einen Tag später oder so, das wäre nicht gegangen. Er musste ihn gleich mitnehmen. Und dann ist er halt gegangen und ich saß wieder hier und dachte, das kann doch alles nicht wahr sein. Das ist doch jetzt nicht wirklich passiert. Der ist doch jetzt nicht wirklich gegangen wegen dem Spiel. Wirklich wegen dem Spiel. Und ich war wieder total heartbroken. Mir ging es wieder total schlecht, weil ich mir dachte, das kann doch nicht sein. Erst ist es die Ex, jetzt ist es ein Spiel. Das kann doch nicht sein. Und wir hatten auch keinerlei Kontakt. Also wir haben nicht miteinander geschrieben, wir haben nicht miteinander telefoniert, wir sind uns auf den Social Media Kanälen entfolgt und so. Es war komplett, Kontakt war abgebrochen. Da war gar nichts mehr. Und ich hatte mich dann relativ schnell wieder aufgepäppelt und dachte mir halt, ja, gut, dein Leben geht weiter.
Sag mal, Lilly, was ich gerade denke, so, also er hat zu dir gesagt, ja, ich muss das jetzt machen. Wenn ich mir was in den Kopf setze, dann muss ich das umsetzen. Und er hat gesagt, ich werde das in 2 Wochen bereuen. Gab es da bei dir einen Moment oder habt ihr das auch besprochen, dass du dann gesagt hast, okay, aber es wird dann in 2 Wochen kein Zurück geben? Also diese Entscheidung, die du jetzt triffst, ist endgültig oder hast du in dem Moment schon damit gearbeitet und ein bisschen gehofft, dass er in 2 Wochen wieder bei dir auf der Matte steht? Kannst du das erinnern?
Ich habe tatsächlich gehofft, dass er wieder auf der Matte steht. Ich habe tatsächlich gehofft, dass er wieder auf der Matte steht. Ich habe ihm ja auch gesagt, dass ich ihn sehr, sehr doll liebe und dass er mir super wichtig ist und dass er auch, wenn er in seinem Leben mal Probleme hat oder Hilfe braucht, dass er immer auf meine Hilfe zählen kann. Also ich habe in dem Moment, natürlich habe ich gehofft, vielleicht nicht das 2 Wochen, aber ich dachte, gut, lass den mal eine Nacht drüber schlafen und dann wird er merken, das war nicht richtig. Habe ich gehofft. Ist nicht so passiert. Deswegen habe ich dann auch, glaube ich, nach 2 Wochen mein Leben weitergemacht und war so gut, ne, hat sich erledigt, ist jetzt blöd gelaufen, hätte ganz schön werden können, aber ist jetzt halt so. Und dann vergingen auch 2 Monate, die wir nicht im Kontakt standen und ich auch die Hoffnung, dass der nochmal kommt, die war schon nicht mehr da. Ich habe sehr oft an ihn gedacht, ich habe ihn super doll vermisst und ich habe unsere Momente vermisst, wo wir einfach so miteinander rumgeblödelt haben und gelacht haben. Meine Tochter hat sehr viel nach ihm gefragt und sie war zu dem Zeitpunkt 2,5. Ich hätte ihr das ja jetzt so noch nicht kindlich erklären können, was jetzt wirklich los ist. Ich habe halt erstmal gesagt, er ist im Urlaub und er macht gerade eine lange Reise. Und das war für sie auch erstmal was, womit sie arbeiten konnte. Und nach 2 Monaten des Nichts kriegte ich dann plötzlich eine Sprachnachricht geschickt von ihm, in der er mir dann sagte, wie sehr er mich denn vermisst und dass er ja schon wieder die ganze Zeit an mich denkt und er wäre heute bei seinen Schwestern gewesen und da wäre über mich gesprochen worden, dass die mich alle total nett fanden und dass die mich total toll fanden und sympathisch und dass sie einfach alles Gefühl hatten, dass ich ihnen total gut tue. Und das hat er auch total bejaht. Er wusste ja immer, dass ich ihm gut tue, dass ich halt einfach genau so ein Typ Mensch bin, den er in seinem Leben haben möchte. Und er weiß ja auch selber nicht, warum er so blöd ist, sich da selber oder uns halt so im Weg zu stehen. Auf jeden Fall wollte er mir jetzt nur sagen, dass er mich halt vermisst und dass er sehr viel an uns denkt und dass er hofft, dass es uns gut geht. Und ich habe mir diese Nachricht angehört und war so, ja, was antwortest du denn jetzt? Also es war gar nicht die Frage, antwortest du überhaupt, sondern es war direkt, also was antwortest du denn jetzt da drauf? Und dann habe ich auch echt einen Moment gebraucht und habe ihm dann halt geantwortet, dass ich mich freue, von ihm zu hören und dass ich hoffe, dass es ihm gut geht, dass es uns halt soweit sehr gut geht und dass ich ihn auch vermisse, dass ich auch sehr viel an ihn denke, aber dass ich natürlich auch einfach super enttäuscht bin, dass ich quasi für so ein Spiel gecancelt wurde. Und daraufhin rief er dann auch direkt an und ja, du, ich bin gerade auf dem Weg von meinen Schwestern nach Hause, kann ich vorbeikommen, können wir sprechen? Und dann habe ich gesagt so, ja, können wir machen, die Kleine schläft, komm vorbei. Er kam vorbei und dann stand er wieder hier, ja, er weiß doch selber nicht, er ist manchmal so ein Blödmann, dass er dann auch in dem Moment nicht weiter darüber nachdenkt, sondern halt die Dinge umsetzt, die er sich in den Kopf gesetzt hat. Und dann habe ich gesagt, ja, nach vor allen Dingen, wenn du selber schon weißt, dass du es 2 Wochen später bereust. Und er so, ja, 2 Wochen hat es gar nicht gedauert, ich habe schon 2 Tage später bereut. Und ich so, okay, aber hast dich jetzt 2 Monate später gemeldet? Und dann weiß ich gar nicht, warum, aber irgendwie schoss es mir dann in den Kopf. Ich habe ihn dann angeguckt und habe gesagt, warst du bei deiner Ex? Und dann guckte er mich an und sagte, ja, wir hatten Kontakt. Und ich so, interessant. Ich sag, was heißt denn Kontakt? Ja, wir haben uns halt schon auch getroffen und so. Ich so, also habt ihr eigentlich ein Comeback gefeiert? Ja, nee, das würde ich jetzt so nicht nennen, aber wir haben uns halt getroffen und ja, wir waren halt auch intim und so miteinander, aber nee, es macht ja gar keinen Sinn mit ihr. Und ich war so, ja, aber warum bist du dann da? Das macht da auch gar keinen Sinn dann. Also du hättest dich ja auch früher bei mir melden können. Ja, das hat er auch überlegt, aber er hat sich nicht getraut, weil er war davon überzeugt, dass ich ihm sage, nein und geh weg und lass mich. Und das kann er nicht. Also von mir einen Korb zu kassieren, das würde er einfach nicht ertragen. Gut, habe ich mich wieder bezirzen lassen von ihm, habe mich wieder gefreut, dass er hier ist. Aber was zu ihm gesagt, so, wir machen jetzt aber mal ganz entspannt. Wir machen jetzt hier nichts offiziell, hier gleich wieder Profilbilder wechseln und so, sondern wir gucken erstmal, weil ich irgendwie traue ich der Sache nicht. Ja, das wäre für ihn vollkommen in Ordnung. Und dann haben wir Zeit miteinander verbracht. Ich war dann zwischenzeitlich mit einem Freund von mir dazu verabredet, ins Kino zu gehen. Und von der Verabredung war mein Ex gar nicht begeistert. Und ich habe gesagt, du warst die ganze Zeit nicht da. Ich habe mich jetzt verabredet und nur weil du jetzt wieder da bist, sage ich die Verabredung nicht ab. Also es tut mir wirklich leid, aber da musst du jetzt durch. Und ich bin dann halt zu diesem Kinotreffen gegangen und er schickte mir währenddessen heulend Sprachnachrichten, dass er gerade so eine Angst hätte, dass er mich an diesem Mann verliert, weil ich jetzt mit ihm im Kino bin und ich könnte mich ja jetzt in diesen Mann verlieben und das wäre für ihn ja ganz schrecklich und ob er dann abends vorbeikommen könnte, wenn das Treffen zu Ende ist. Und ich war dann so, ja, kannst vorbeikommen, habe dann auch gar nichts weiter groß dazu geschrieben, weil ich mir so dachte, also ich meine, ich gehe jetzt ins Kino mit jemandem, den ich schon seit Jahren kenne, den ich seit meiner Jugend kenne und ich werde jetzt nicht in dem Film neben dem sitzen und mir plötzlich denken, ach, irgendwie denke ich mir, könnte ich mich ja jetzt auch einfach mal an dich verlieben. Also da habe ich gesagt, das ist doch total hirnrissig irgendwie und er kam dann halt auch abends und saß dann bei mir in der Küche und weinte so bitterlich. Und ich habe gesagt, warum weinst du denn so? Und mir tat das so leid. Und er meinte, ja, ich habe einfach gemerkt, dass ich so eine Angst habe, dich zu verlieren und dich einem anderen Mann zu verlieren. Das wäre einfach das Schlimmste, was mir passieren könnte. Und ich war so, ja, ich weiß, es kann wehtun. Kenne ich das Gefühl? Und er war dann so, ja, ich weiß, es war damals auch so eine blöde Aktion. Und auch, dass ich jetzt wieder zu ihr gegangen bin, das war einfach alles so dumm und warum lerne ich daraus nicht und so. Und ich habe gesagt, ja, ich hoffe, dass du daraus jetzt mal langsam lernst, weil wie lange willst du das machen? Ja, ich weiß auch nicht, die Frau macht mich auch jedes Mal total kaputt. Ich gehe immer noch nicht arbeiten, weil die paar Male jetzt mit ihr treffen, haben mich psychisch schon wieder so runtergewuppt, dass ich einfach nicht arbeiten gehen kann. Okay. Und einen Tag später war bei uns in der Stadt ein Treffen von lauter Autobesitzer, die das gleiche Auto fahren wie er. Und er hatte sich dafür angemeldet und ich meinte so, ja, voll cool, ich wäre gern mitgekommen. Aber er sagt, ja, ist total schwierig, weil ich weiß nicht, wie lange das geht. Und du bist ja ein bisschen zeitlich gebunden wegen der Kleinen, weil die kommt ja von Papa zurück. Und es wäre halt doof, wenn wir das dann einfach abbrechen müssten. Und dann hätte ich gesagt, nee, du, alles gut, mach mal, ne? Tut dir vielleicht ganz gut, vielleicht lernst du mal neue Leute kennen. weil er hatte ja auch keine Freunde. Er hatte ja keinen Freundeskreis. Also seine Bezugsperson war sein Bruder, aber er hatte keine Freunde. Überhaupt nicht. Gar keine Menschen, mit denen er sich irgendwie außerhalb seiner Familie getroffen hat. Und ich habe gesagt, Mensch, ist doch gut, dann lernst du vielleicht mal ein paar Leute kennen. Und hatte er auch hier übernachtet. Jetzt war es so, dass in der Nacht, wo er hier übernachtet hatte, ihm irgendjemand in dieses Auto gefahren ist vor meiner Haustür. Und er dann am nächsten Tag halt, naja, Polizei und so. Und er war total angefressen, was ich auch verstehen konnte. Und er war so, da brauchst du ja jetzt auch nicht hingehen zu dem blöden Treffen. Und ich so, Mensch, komm, das sind ein paar Kratzer da am Lack. Geh trotzdem hin und hab einfach einen schönen Tag. Ja, aber ich würde ja den Tag auch total gerne mit dir verbringen. Und ich so, ja, das kannst du ja auch gerne tun. Ich ist jetzt nicht so, dass ich dich loswerden möchte, aber ich denke, du hast dich darauf gefreut. Und mach's einfach, zieh durch. Ja, nee, hast du recht. Und dann ist er auch losgefahren. Und dann kamen auch irgendwie noch so ein paar Nachrichten, dass er mich vermisst und dass er mich so liebt und wie dankbar er dafür ist, dass ich auch in so Momenten wie jetzt mit dem Auto für ihn da bin. Und irgendwie war das, ich war an dem Tag alleine zu Hause und ich saß hier in meiner Wohnung und dachte mir wieder, irgendwas stimmt nicht. Und dieses Gefühl wurde immer stärker und stärker. Es hat mich schon so eingenommen, dass ich dachte, irgendwas stimmt nicht. Und nach ein paar Stunden, wo ich auch nichts von ihm gehört habe, dachte ich mir, okay, du fährst jetzt einfach mal vorbei und guckst halt, ob der zu Hause angekommen ist, klingelst mal kurz, nimmst einen Arm und dann ist gut. Ja, gesagt, getan, ich bin losgefahren und dann fuhr ich bei ihm in die Straße rein und in dem Moment kommt er mit seiner Ex-Freundin Händchen haltend aus dem Haus raus. Und ich war so, wow. Er kam dann auch zu mir, also man hat ihm das angesehen, er hat mein Auto gesehen und er war richtig so, oh shit, scheiße, voll erwischt. Er kam dann zum Auto und ich habe dann das Fenster runtergemacht und meinte so, und wie war das Treffen so? Das Autotreffen? Und er, ja, war ganz gut. Und ich so, wow. Ich habe dann eingeparkt, bin dann ausgestiegen, bin dann zu seiner Ex und habe ihr gesagt, Mensch, hallo, du musst ja die sein. Ich bin Lilly, schön, dich auch mal kennenzulernen. Und sie guckte uns beiden total mit Fragezeichen an. Also sie hatte schon was von mir gehört, aber sie hat gar keinen Bezug dazu gehabt, warum ich da jetzt gerade hinkomme. Und er stand so zwischen uns und sagte zu mir, das ist alles nicht so, wie du es denkst. Wir sind nur Freunde. Also wir führen nur eine Freundschaft. Und in dem Moment guckte seine Ex ihn an und sagte, ach so, wir sind nur Freunde. Warum haben wir denn dann gerade oben miteinander geschlafen? Und ich stand dazwischen und war so, das ist doch jetzt wie in so einem schlechten Hollywood-Streifen. Ich habe ihn angeguckt, gesagt, das kann doch nicht dein Ernst sein. Ich sag, du hast gestern bei mir zu Hause gesessen und hast geheult, weil ich mit einem Freund ins Kino gehe und du Angst hast, dass ich mich da verlieben könnte. Und keine 24 Stunden später kommst du mit deiner Ex aus deinem Haus und erzählst, oder ich krieg hier mit, dass ihr miteinander geschlafen habt. Ich sag, was ist denn mit dir los? Mich hat's total getroffen. Ich stand da, ich habe geweint, ich hab's einfach nicht verstanden. Sie hat ihn angebrüllt die ganze Zeit von wegen, ja, du liebst mich doch und was soll das hier? Und dann hat er sie einfach gesagt, nein, ich lieb dich, ich lieb Lilly. Sie ist die Frau fürs Leben und ich habe da einfach zwischengestanden und habe wie bei so einem Tennisspiel immer hin und her geguckt und dachte, was passiert hier denn gerade?
Hier machen wir für heute eine Pause. Ich weiß, das ist jetzt kein angenehmer Moment zum Aufhören. Lilly steht zwischen ihm und seiner Ex. Er erklärt sie lautstark zur Frau seines Lebens und alle drei wissen gerade nicht so richtig, wohin mit sich. In 2 Wochen erzählt uns Lilly, wie diese Konfrontation endet. Was sie in diesem Gespräch noch von der Ex erfährt, ob sie trotzdem noch einmal zurückgeht und was passiert, als ihr Körper irgendwann aufhört, all das mitzumachen. Teil 2 erscheint, wie gesagt, in 14 Tagen. Danke, dass du heute wieder zugehört hast, damit Lillys Geschichte und die Geschichten all der anderen vor ihr die Menschen erreichen, die sie gerade am meisten brauchen. Also diejenigen, die noch in einer toxischen Beziehung stecken, gerade eine Trennung hinter sich haben oder sich mitten im Heilungsprozess befinden, brauche ich deine Unterstützung. Teile diesen Podcast mit Menschen aus deinem Umfeld und abonniere ihn auf der Plattform deiner Wahl. Auch über eine Bewertung freue ich mich ganz besonders und über eure Kommentare auf YouTube, Spotify oder all den anderen Podcast-Plattformen, wo auch immer ihr diesen Podcast hört. Jede Rückmeldung bedeutet mir wirklich sehr, sehr viel. Falls du heute zum ersten Mal dabei bist, ich bin Jennifer, Berater und Coach mit Masterabschluss und einer Ausbildung in Paartherapie. Ich begleite Menschen auf ihrem ganz persönlichen Weg und unterstütze sie dabei, toxische Beziehungsmuster zu erkennen, zu durchbrechen und neue Perspektiven zu entwickeln. Als Betroffene weiß ich aus eigener Erfahrung, wie schwer und schmerzhaft dieser Weg sein kann und wie möglich Veränderung trotzdem ist. Wenn du unsicher bist, wie du deine eigene Situation einschätzen sollst, wenn du nicht weißt, wie eine Trennung für dich aussehen könnte oder dich etwas anderes umtreibt, ich biete dir eine kostenfreie, professionelle Ersteinschätzung zu deiner Situation an. Den Link dazu findest du in den Shownotes. Buch dir gerne jetzt direkt deinen Termin mit mir. Wenn du selbst deine Geschichte im Podcast erzählen möchtest, schreib mir bitte an podcast@narzissmus-coach.de und Teil 2 von Lillys Geschichte, wie gesagt, hören wir dann in 2 Wochen. Bis ganz bald. Vielen Dank dir fürs Zuhören. Deine Jennifer.